Naturheilkunde ohne Esoterik ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Dieter Oesch von der Vereinigung Christlicher Heilpraktiker und am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen. Ob als Eltern von Kindern mit chronischer Triefnase oder nervenzermürbendem Hustenreiz, ob als Allergiker, Neurodermitiker oder berufsgestresster mit Tinnitus, spätestens, wenn der Gang zum Arzt zum Alltag wird, fängt man an, nach Alternativen zu suchen. Alternativen zu Antibiotika, lungenerweiternden Mitteln, Medikamenten gegen ADHS, Allergieblockern, Cortison und all den Mitteln, die im Extremfall ein Segen sein können, aber in vielen Fällen eher wie ein Ausdruck von Hilflosigkeit und Zeitmangel wirken. Das Angebot an Alternativmedizin ist heutzutage unübersichtlich groß. Es gibt auch Homöopathie, Bachblüten, Bioresonanztherapie, Akupunktur, Kinesiologie, Osteopathie, autogenes Training, Reiki, Eutonui, Qigong, Ayurveda, Kraniosakraltherapie, Feldenkrais und so weiter und so fort. Die Liste ließe sich noch sehr lange fortsetzen. Viele Hilfesuchende nehmen jedes Angebot gerne an, Hauptsache es wirkt. Das Problem ist jedoch, dass ein Großteil dieser Praktiken und auch ihrer Praktiker im weiten Feld der Esoterik beheimatet sind. Als Christ, aber auch als kritisch denkender Mensch fragt man sich, was tun? Wem und was kann man sich anvertrauen und wofür kann man, soll man überhaupt auch Geld ausgeben? In der Vereinigung Christlicher Heilpraktiker haben sich Heilpraktiker zusammengeschlossen, die selbst einen christlichen Hintergrund haben und Esoterik ablehnen. Mit einem der Mitbegründer der Vereinigung Christlicher Heilpraktiker sind wir nun verbunden und ich begrüße ihn zugeschaltet aus Schotten in Hessen, Dieter Oesch, der Vorsitzende und Mitbegründer der Vereinigung Christlicher Heilpraktiker. Herzlich willkommen.
Ja, ebenso, Frau Fröhlich.
Ja. Herr Oesch, Sie stammen aus dem Taunus, werden bald 70 Jahre alt, das darf ich verraten, Sie arbeiten seit über 40 Jahren als Heilpraktiker. Sie müssen also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre angefangen haben. Da waren Sie damals ein richtiger Exot.
Ja, das kann man schon so sagen. In der Zeit gab es vielleicht in Deutschland 5.000 oder 6.000 Heilpraktiker und heute haben wir ungefähr 20.000 Heilpraktiker. Das war schon ein großer Unterschied.
Und wie kamen Sie denn dazu, damals zu diesem Beruf?
Ich bin bei der Bundeswehr gewesen und hatte mich vorher auch schon für Medizin interessiert, aber habe dann so ein Sanitätslehrgänge und so weiter mitgemacht und diese Sparte Medizin hat mir sehr gut gefallen, weil ich auch niemanden töten wollte. Deswegen bin ich auch zu den Sanitätern gegangen und da habe ich eine ganze Menge gelernt und da haben die entsprechenden Stabsärzte und so weiter immer wieder gesagt, warum werden Sie kein Mediziner? Und dann, nachdem ich fertig war, habe ich dann in München die Schule, die ist mir dann empfohlen worden und habe dann die Schule besucht, 2 Jahre lang. Und das war eine sehr gute Ausbildung gewesen. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, diesen Beruf dann gleich danach zu ergreifen, sodass ich mit 25 Jahren dann schon anfangen konnte.
Als Sanitäter?
Nein, als Heilpraktiker.
Als Heilpraktiker schon. Das heißt, Sie haben das währenddessen... Sie haben das also während der Sanitäterzeit schon kennengelernt.
Da habe ich das kennengelernt und dann nachher bin ich auf die Heilpraktiker-Fachschule gegangen in München und habe die 2 Jahre dann gemacht und danach noch einige entsprechende Vertretungen und so weiter dann in anderen Praxen gemacht und dann die Praxis selbst eröffnet.
Sie haben eben gesagt, Sie wollten damals, Sie haben auch sind zu den Sanitätern gegangen, unter anderem deshalb, weil Sie auch niemanden töten wollten.
Genau. Mhm.
Waren Sie damals schon praktizierender Christ? War das mit einem Hintergrund?
Ja, das war der Hintergrund gewesen. Mhm. Ja, für mich war dieser Zusammenhang zwischen, ich wollte erst Missionar werden in Afrika und dann habe ich aber durch die Bibellese und so weiter gemerkt, aha, die Heilung spielt auch eine große Rolle. Und dann habe ich gedacht, dass ich das doch miteinander verbinde.
Darf ich fragen, zu welcher christlichen Gemeinschaft Sie gehören?
Evangelisch. Ich bin evangelisch.
Evangelisch-lutherisch.
Mhm. Ja.
Wie haben Sie das denn damals auch als wirklich auch gläubiger Christ erlebt, diese Ausbildung zum Heilpraktiker? War das damals schon so, dass man da doch auch mit einigen etwas diffusen Heilmethoden konfrontiert wurde?
Ja, das war gleich ziemlich am Anfang, dass ich mit Pendeln konfrontiert wurde und da wurde mir schon deutlich, dass du das nicht machst und dass du das als Christ nicht verantworten kannst. Und aber einige Mitschüler, die das natürlich durchgeführt haben. Sonst in der Ausbildung selbst haben wir eigentlich mit esoterischen Methoden nichts mit zu tun gehabt.
Das heißt, es ist wirklich doch eine ganz seriöse Grundlage zumindest mal. Man muss nicht alles, was Heilpraktiker ist, sofort in diese Schiene abschieben.
Nee, das war, wir hatten eine richtige volle medizinische Ausbildung. Wir hatten auch viele Dozenten gehabt, die die Mediziner waren oder die ihr Medizinstudium abgebrochen hatten oder so. Also wir haben ein richtig gutes Fundament von Anatomie und Physiologie und so weiter gehabt und Pathologie, das muss man so sagen. Und auch die Ausbildung in den Therapiemethoden mit Homöopathie und Pflanzentherapie hauptsächlich, das war sehr, sehr gut.
Sie hatten also die Gelegenheit, auch diese ganzen Methoden mal intensiv kennenzulernen und sich auch damit auseinanderzusetzen. Wie ist das? Haben Sie da einfach jede Methode selbst persönlich gecheckt? Einfach, so wie Sie sagten, pendeln, das war Ihnen gleich klar. Da gibt es andere, da ist es vielleicht ein bisschen komplexer oder schwieriger zu erkennen. Oder haben Sie sich da mit anderen Kollegen ausgetauscht? Wie lief das dann?
Ja, dadurch, dass ich später dann auch in der Fachfortbildung sehr viel gemacht habe. Ich habe ja Chiropraktik-Fachfortbildung mit amerikanischen Chiropraktikern zusammen 15 Jahre lang in Wiesbaden dann durchgeführt. Und dabei habe ich natürlich Kollegen aus jeder Couleur kennengelernt, sowohl die auch esoterische Methoden verwendet haben, als auch solche, die ganz seriöse Methoden verwendet haben. Und in diesen Auseinandersetzungen, die wir dann geführt haben, da hat sich das dann rauskristallisiert und das wurde dann auch weitergeführt in unserer Vereinigung Christliche Heilpraktiker. Auch da haben wir immer mal wieder mit diesen Dingen zu tun und da lernen wir dann auch die Methoden kennen, die sie durchführen. Also an einem praktischen Beispiel, ein Kollege, der war der Meinung, dass Bachblüten auch von christlicher Seite her vertretbar ist. Und dann haben wir gesagt, dann tust du uns erstmal alles erklären, wie das ist. Und dann haben wir zu ihm gesagt, ja, da sind viele Lücken drin, die wir so nicht akzeptieren können.
Kommen wir gleich mal zu der Gründung der Vereinigung Christlicher Heilpraktiker. Wie ist das geschehen? Haben Sie einfach das Bedürfnis gehabt, irgendwann zu sagen, wir müssen uns zusammenschließen, um auch einem sehr starken Strom, der esoterisch geprägt ist, einfach widerstehen zu können?
Ja, also es gab zwei Faktoren, die uns dazu bewegt haben. Auf der einen Seite ist ein Buch erschienen, das alle Methoden, die wir verwenden, Naturheilmethoden über Bausch und Bogen in den Okkultismus da geschoben haben oder in die Esoterik. Und da wollten wir uns auch gegen wehren. Und dann die zweite Seite, dass die Esoterik auch allgemein dann im gesellschaftlichen Rahmen immer stärker geworden ist. Und da wir als Kollegen dann uns bei Fachfortbildungen und so weiter getroffen haben, den einen oder anderen vielleicht auch schon gekannt haben, und da haben wir gesagt, hier muss jetzt was geschehen.
Das heißt, Sie hatten sich praktisch gegen zwei Strömungen abzugrenzen. Die eine, die alles in Bausch und Bogen verdammen und gegen die andere Richtung, die alle möglichen Einflüsse mit reinbringen
könnte. Ganz genau. Und dann, dadurch, dass wir uns dann getroffen haben, haben wir gesagt, jetzt fangen wir 84, haben wir dann im November in Wiesbaden angefangen. Jetzt setzen wir uns zusammen und dann machen wir einen eigenen Verein aus.
Wie stellen Sie denn eigentlich fest, wer Mitglied werden kann? Kann das jeder sagen, der sagt, er ist christlich, oder muss er das irgendwie nachweisen?
Ja, also wir haben eine Grundlage, das ist die Grundlage von der Allianz. Die Allianz, die ja mit mehreren Kirchen zusammenarbeitet.
Die Evangelische Allianz,
die ja auch mit der katholischen Kirche zusammenarbeitet, zum Beispiel bei ProChrist, bei diesen evangelistischen Programmen. Und diese Grundlage habe ich und anderen Kollegen haben wir dann gemeint, das ist eine gute Grundlage dafür. Und wir haben auch einen katholischen Pater dabei in unserer Vereinigung. Also das geht durch alle verschiedene Konfessionen und so weiter hindurch.
Das heißt, das ist eine Art Papier, das man dann unterschreibt?
Das muss man unterschreiben, muss man akzeptieren, ja.
Ja, ja. Und wie viele Heilpraktiker mit diesem aus verschiedensten christlichen Richtungen kommen, sind denn jetzt nun zusammengeschlossen?
Ungefähr 100. Also wir pendeln immer so um die 100 rum, einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger. Und da sind wir schon ganz gut dabei.
Wenn man das auf ganz Deutschland verteilt, da ist die Dichte ja nicht so furchtbar groß in manchen Regionen.
Das ist richtig. Die ist in manchen Gebieten dann ein bisschen stärker und in anderen Gebieten ein bisschen schwächer.
Da werden wir vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen, wenn sich die Frage stellt, wie findet man denn nun jemanden, der wirklich vertrauenswürdig ist. Aber ich denke, wir werden gleich noch mal erstmal ein bisschen auf konkrete Einzelheiten zu sprechen kommen. Vorweg aber doch auch noch die Frage, wie sehen Sie denn die gesellschaftliche Entwicklung, die auf auf der einen Seite stelle ich fest, jetzt, wenn man Kassenpatient ist, werden doch inzwischen einige von diesen alternativen Naturheilverfahren auch von den Krankenkassen übernommen. Furchtbar viel ist es nicht, aber ja, früher wäre das ja gar nicht denkbar gewesen.
Nee. Also dass zum Beispiel Akupunktur übernommen wird von fast allen Krankenkassen, das ist, war für uns undenkbar gewesen. Also selbst vor 10 Jahren hätte das noch keiner gesagt, dass das der Fall sein wird.
Das heißt, man hat doch einfach erkannt, da ist eine Wirkung, die nebenwirkungsfreier ist als manches andere.
Ja, und auch eine Wirkung, die keine Resistenzen hinterlässt, wie zum Beispiel bei Antibiotika. Deswegen hat man die Pflanzentherapie natürlich auch in relativ großem Umfang anerkannt und dann auch die Homöopathie.
Es gibt also bestimmte Formen von diesen Naturheilverfahren, die einer gesamtgesellschaftlichen Prüfung, würde ich mal so sagen, standgehalten haben und die relativ anerkannt sind. Andere sind vielleicht noch ein bisschen exotischer und haben noch nicht diese Anerkennung.
Ja, das kann man sagen. Das ist auch eine Forschungsgeschichte. Die Forschungen innerhalb der Akupunktur sind ja weltweit, sind ja riesengroß. Die Forschungen in der Homöopathie sind nicht so bedeutend, aber in der Pflanzenheilkunde sind sie natürlich sehr bedeutend. Während da der Gegenwind durch die Chemie, durch die Pharmazie doch sehr, sehr stark ist, sodass in den letzten Jahren man versucht hat, gegen die Pflanzentherapie vorzugehen, was uns sehr viel Kummer macht.
Also von Seiten der pharmazeutischen, ja, Unternehmen gegen die Pflanzentherapie, mhm,
ja,
vorzugehen?
Ja.
Also sie zu diskreditieren oder, ja, was kann ich darunter,
genau,
verstehen?
Ja, ja, also entweder zu diskreditieren oder zu übernehmen. Im Falle des Johanniskrauts zum Beispiel hat man dann eine sehr hohe Dosierung dafür genommen und hat dann gesagt, so diese Dosierung ist dann rezeptpflichtig, was ja natürlich bei einer etwas niedrigeren Dosierung oft ja ausreicht. Und bei der Therapie kommt es ja nicht immer auf die Menge an, sondern oft auf die richtige Dosierung.
Ja.
Und das ist da nicht so bekannt.
Das heißt, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das für Sie deshalb ein Problem, weil Sie dann nicht verschreiben können und dann...
Ja, die Krankenkassen, wir haben ja auch Privatkrankenkassen, die unsere Behandlung dann auch bezahlt. Und diese Krankenkassen, die sind natürlich auch wieder von den Forschungsergebnissen und so weiter und von der Ärzteschaft mit abhängig. Und dadurch ist dieser schwierige Kreislauf dann entstanden, sodass sie Medikamente nicht übernehmen, die sie schon wer weiß wie viele Jahre immer übernommen haben sonst.
Ich denke, wir haben einigen Stoff, uns mit Ihnen zu unterhalten. Herr Oesch, Sie haben wirklich eine ganz lange, jahrzehntelange Erfahrung auch in der Naturheilkunde.
Ja.
Wir werden jetzt ein Lied hören von Siegfried Fietz. Den kennen Sie persönlich, Herr Oesch, haben Sie gesagt.
Jawohl, den behandle ich auch persönlich, das schon seit vielen Jahren, die ganze Familie, ja.
Dann hören wir jetzt ein Lied von Siegfried Fietz und anschließend geht es weiter in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb zum Thema Naturheilkunde ohne Esoterik.
Sei unser Heil, ob wir nun wachen oder schlafen, auf das wir wachen mit Christus.
Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung zum Thema Naturheilkunde ohne Esoterik. Herr Oesch von der Vereinigung Christlicher Heilpraktiker ist unser Gesprächsgast. Wir haben gerade gehört, ein Lied von einem persönlichen Freund von Herrn Oesch, Siegfried Fietz, sei du unser Heil. Herr Oesch, vielleicht gibt uns das auch schon ein bisschen die Richtung an. Im Letzten glauben wir als Christen ja, dass das Heil von Gott kommt. Sehen Sie in den ganzen Naturheilverfahren da auch eben ein Heilangebot, das Gott uns in seiner Schöpfung ergibt?
Das geistliche Heil. Und dieses geistliche Heil ist natürlich über dem persönlichen, körperlichen oder seelischen Heil. Insofern, denke ich, ist es wichtig, dass man das immer unterscheidet.
Mhm.
Also Jesus ist gekommen und als unser Heiland, aber nicht um uns körperlich oder seelisch zu heilen, sondern um uns geistlich zu heilen. Es gibt ja sehr viele Kranke und da gehört ja Paulus auch dazu, die einen oder anderen Schmerzen oder Leiden behalten haben und trotzdem heil in Jesus waren. Und das, denke ich, ist wichtig zu unterscheiden.
Ganz wichtiges Thema auch vor dem Hintergrund, dass man gerade im esoterischen Bereich ja oft davon ausgeht, dass der Mensch sich selber heilt, selbst Heilungskräfte hat und dann das Thema Krankheit einem manchmal fast wie ein Vorwurf entgegenkommt, dass dann wohl auch die Seele nicht heil sein könnte.
Ja, genau, das ist
eine wichtige Unterscheidung. Dennoch ist es so, dass auch in der Bibel Jesus Menschen körperlich heilt, manchmal auch verbunden mit einer seelischen Heilung oder eigentlich vielleicht sogar grundsätzlich verbunden auch mit einer seelischen Heilung. Und da bietet er uns auch die Natur an als Quelle, die Schöpfung als Quelle von Heilung, körperlicher Heilung.
Ja. Schon bei den Propheten, die ja auch schon mit dem Feigenbrei, der Jesaja hat ja mit dem Feigenbrei den König Hiskia geheilt. Also dass ein Heilmittel verwendet worden ist, ist bei Jesus spielt das ja auch eine Rolle, auch bei seinen Heilungen. Und das gehört ja zu der ganzen Schöpfung. Und dadurch, dass er ja der Mitschöpfer ist, deswegen hat er natürlich auch das Recht, in seiner Schöpfung dann den Leuten zu helfen. Und das war ja auch seine Mission, dass er das zusätzlich gemacht hat. Aber das hat mit dem ewigen Heil, das hat er immer voneinander getrennt. Die Botschaft ist das Entscheidende und das Zweite ist die Hilfe für den Menschen, um ihnen zu zeigen, dass Gott gut ist, dass Gott ihn liebt.
Herr Oesch, wir haben nun eine Hörerin, die angerufen hat aus Augsburg. Frau Schaar möchte ich als Erste in dieser Sendung begrüßen. Hallo.
Ja, guten Tag. Ich habe zwei Fragen an Sie. Wie erkenne ich, dass ein Heilpraktiker zum Verein der christlichen Heilpraktiker gehört? Das ist die eine Frage. Und meine zweite Frage wäre, könnten Sie etwas zu Globulis sagen? Kann man das als Christ einfach schon akzeptieren? Ich danke.
Ja, danke schön, Frau Schaar. Auf die Globuli gehen wir ganz sicher gleich noch ein. Vielleicht aber Ihre Antwort auf die erste Frage.
Die Unterscheidungsmerkmale auch rein äußerlich ist etwas schwierig. Normalerweise empfehle ich, dass man den Heilpraktiker oder die Heilpraktikerin fragt und sagt, haben Sie mit Esoterik etwas zu tun? Also es ist ja heute so, dass das nicht mehr im Verborgenen geschieht, sondern dass die Leute sich ja auch dazu, die sagen, jawohl, das mache ich. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir auf unserer Website im Internet auch vertreten sind unter VCHP, also www.vchp.de und da können Sie die verschiedenen Kollegen, die zu uns gehören, dann sehen.
Auf die Globuli, wie gesagt, Frau Schaar, gehen wir gleich noch intensiv ein, gar nicht lang bis dahin, aber vielleicht noch zunächst mal der Punkt, Sie sagten eben, gut, man kann den Heilpraktiker fragen, hat er mit Esoterik zu tun? Vielleicht für diejenigen, vielleicht gibt es manchen am Radio, der sich fragt, wo ist denn das Problem mit der Esoterik? Können Sie das vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen?
Ja, das ist ja eines der entscheidendsten Worte in der Bibel ist ja, du sollst den Herrn, den Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und von deinem ganzen Verstand und den Nächsten wie dich selbst. Und da sagt ja Jesus selbst, das ist das Gesetz, ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, also das ist die Grundlage dabei. Und die esoterischen Methoden verstoßen gegen dieses erste Gebot, nämlich du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Sie haben entweder, wie Sie schon gesagt haben, sich selbst zum Gott erklärt oder andere Dinge zu Gott erklärt. Und das tun wir als Götze ablehnen und deswegen sind wir gegen diese esoterischen Methoden.
Das heißt, Esoterik grundsätzlich hat ja auch noch ist ein ganzes geistiges Konzept, das dahin zielt, alle Religionen in eins zusammenzuführen. Genau, das ist wäre noch sicher ein ganz eigenes Thema, aber mal so ganz kurz gesagt, vielleicht weil mancher sich fragt, warum ist die Esoterik so problematisch? Es gibt tolle Musik da und gute Heilmethoden und so. Ja. Apropos gute Heilmethoden, wie ist das denn, wenn etwas wirkt? Manche sagen sich ja, das wirkt, das tut mir gut. Meinetwegen, ich kann mich da entspannen oder da hat mich was heil gemacht. Insofern zeigt es mir an, das muss doch was Gutes sein. Ist das so?
Nein, das sehen wir nicht so. Das ist ja so, dass die Beurteilung von Heilungen sehr, sehr schwierig sind. Die Heilung wird ja subjektiv verstanden und bei sehr vielen kleinen Wehwehchen ist es ja so, dass die sowieso von alleine weggehen. Und da habe ich sehr weit ausgeführt, das ist dieses Heilungssystem, was Gott in uns hinein geschaffen hat. Und dieses Heilungssystem wird dann nachher auch als Placebo verstanden in der Medizin, was ich nicht so sehe, sondern das ist das, was Gott uns heilungsfähig gemacht hat. Das sind diese Systeme im Körper, die uns heilungsfähig machen. Das ist ja so, wenn Sie zum Beispiel schnupfen, wenn wir das als Beispiel mal nehmen, dann ist das nach 3-4 Tagen normalerweise okay. Das heißt, der Körper hat sich da selbst geheilt. Das ist das, was Gott in uns hineingeschaffen hat.
Aber es gibt ja auch Menschen, die beschreiben auch sehr ungewöhnliche Heilungen mit Methoden, wo doch fraglich ist, ob sie wirklich da auch ins christliche Weltbild noch reinpassen. Das lässt auch manchmal die Vermutung aufkommen, dass da auch Kräfte am Werk sind, aber vielleicht sind es nicht immer die Guten.
Ja, genau. Das ist also möglich. Natürlich, der Fürst dieser Welt ist der Teufel und der kann eine ganze Menge und der arbeitet ja heute nicht so offensichtlich wie früher im Mittelalter, sondern mehr so mit verfeinerten Methoden. Und da in dieser Hinsicht ist sicherlich das eine oder andere auch zu sehen. Obwohl ich aus meiner Erfahrung immer sagen muss, dass die Leute, die ich auch kennengelernt habe, die mit Okkultismus arbeiten, dann auch schwer krank waren. Mhm. Sodass ich immer ihnen gesagt hatte, musst du mal dieses oder mal jenes machen und dann wirst du auch wieder gesund.
Das heißt, es ist so, dass das langfristig dann doch nicht ins Heil führt. Ja, da gibt es auch viele Berichte von, dass man sich dann verstrickt in Gefangenschaften, die der Seele nicht gut tun.
So ist es, ja.
Wir haben eine weitere Hörerin, Frau Maria aus Garmisch-Partenkirchen. Ich grüße Sie.
Eine Frage. Hildegard von Bingen hat es schon geheißen, Gott hat doch für jede Krankheit ein Kraut geschaffen oder wachsen lassen. Und jetzt gibt es ja dann die Medikamente oder das Mittel. Wenn es hochpotenziert ist, ist es dann schon esoterisch? Es gibt doch da bestimmte, wie Gesteinsmehle und dergleichen wieder. Wie kann man das dann unter einen Hut bringen, dass das nicht esoterisch ist?
Ja.
Oder wie kann man das erkennen?
Ja. Unterscheidungshilfen werden gefragt, Herr Esch.
Genau. Also das ist so, dass die Verdünnung von einer Substanz ja nicht gleich deshalb esoterisch ist, weil sie nur verdünnt ist. Das kann ja nicht sein. Das ist ja, die Esoterik ist ja eine geistige Geschichte. Und die Verdünnungen, die wir in der Homöopathie haben, sind ja so außergewöhnlich nun auch nicht. Also in einem Beispiel, das ich in einem Biologiebuch gelesen habe, ist das so, dass man in den Bodensee einen Fingerhut voll Rosensaft geben kann und die 64-fache Menge des Bodensees kann dann ein Aal noch riechen. Das können Sie nicht verstehen, das kann ich auch nicht verstehen, aber es ist so. Und das heißt also, die Verdünnung wird dann durch andere Sinnesorgane wahrgenommen, die wir gar nicht merken können.
Also das wären wir mit auch bei der Homöopathie.
Ja.
Frau Maria, erstmal ist Ihre Frage beantwortet?
Ich bedanke mich.
Ja. Vielen Dank.
Dankeschön. Und damit wären wir auch beim Thema Globuli, das eben schon von Frau Schaar angesprochen wurde. Sicher ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Die Homöopathie ist ja wirklich für viele Menschen die Alternativmedizin. Man probiert es erstmal mit den Globuli, es wegzukriegen, weil sie eben so schön nebenwirkungsfrei sein sollen. Es ist vielleicht auch nicht immer so, aber es ist auf jeden Fall eine Alternative, die sehr einfach scheint. Sie sagen, es gibt ja viele Christen, die sagen, sie haben grundsätzlich Probleme damit. Die Vereinigung christlicher Heilpraktiker ist zu dem Schluss gekommen, nein, für uns ist das kein Problem, nämlich es handelt sich einfach um ganz natürliche Stoffe und selbst wenn sie potenziert und geschüttelt und sonst was sind, bleiben es einfach diese natürlichen Stoffe. Da ist kein Hokuspokus und keine Magie dahinter. Ist das so also ungefähr zusammengefasst?
Das ist ungefähr so zusammengefasst. Also die Globuli, die sind ja in den letzten Jahren sehr modern geworden und da freuen wir uns auch drüber. Aber die Globuli ist ein Verabreichungsort, ein Herstellungsverfahren, dass die sehr kleine Körnchen haben. Deswegen Globuli. Und diese Globuli gab es schon immer. Die haben wir hauptsächlich nur für Kinder immer eingesetzt, weil die Kinder diese kleinen Körnchen mit ihren kleinen Fingern und so weiter, das gefällt denen. Und die Globuli ist also nur eine Herstellungsform und hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Es gibt Globuli, die sehr viel Arzneistoffe noch enthalten, und es gibt Globuli, die hoch verdünnt sind. Insofern gibt es auch dann Tabletten, und wir nehmen ja Tropfen, wir nehmen ja sehr viele Injektionen auch, um die Heilung noch besser an Ort und Stelle zu bringen. Und deswegen, die Globuli als solche sind noch keine Homöopathie, aber sie werden dafür verwendet, nur damit man das schon mal klar hat.
Mhm.
Gell? Und die Möglichkeiten, die wir damit haben, die sind diese Verdünnungsschritte, die Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, dann auch in seinem Werk da deutlich gemacht hat, die nämlich in der D, die meisten dir bekannt, also D1, D2, D3 und so weiter. Und in diesen Verdünnungen, da muss man dann sehen, dass man die richtige Potenz, wie wir sagen, da findet, die richtige Verdünnungsstufe findet. Und das ist sehr unterschiedlich. Das kann bei Kindern manchmal eine hohe Verdünnung sein, wenn die Erkrankung schon etwas zurückliegt. Oder es kann eine mittlere Verdünnung sein, so ungefähr D6. Und die hohe Verdünnung wäre D12, und dann eine niedrige Verdünnung bei akuten Erkrankungen nehmen wir meistens D2 oder D3.
Das heißt, die nehmen die C-Verdünnung, die ganz hohe, nicht?
Nehmen wir auch, aber C1, C2, D3, C3, C4, das ist alles noch in dem ganz normalen Bereich.
Das heißt, Sie sagen, das ist im Grunde, wenn wir die richtigen Instrumente dafür hätten, wäre das alles vermutlich messbar. Es bewegt sich im natürlichen Bereich, auch wenn der Begründer der Homöopathie selbst ja nicht so, also nicht unbedingt aus dem christlichen Bereich kam. Aber trotzdem, die Methode ist verwendbar. Genau. Nicht jedes Medikament wurde von einem bekennenden Christen entwickelt.
Nein, das kann ja nicht sein. Und das ist ja bei allen anderen Medikamenten, besonders im schulmedizinischen Bereich, erst recht nicht der Fall. Das sind ja mehr oder weniger alles Atheisten. Würde nicht ganz über einen Kamm scheren, aber das ist ja überwiegend der Fall. Deswegen hat das für uns Christen keine Bedeutung, sondern es kommt darauf an, was dieses Medikament hergibt. Und die Verdünnungen, die sind heute nachweisbar, um das nochmal klarzustellen. Also diese Verdünnungen, die sind heute nachweisbar bis in den Bereich ungefähr D20.
Mhm. Ja. Das ist also Ihre Position in der ganzen Diskussion. Es gibt ja wirklich eine oft sehr lebhafte Diskussion. Es gibt auch christliche Heilpraktiker, die anderer Meinung sind und die Homöopathie ablehnen. So haben wir auch schon bei Radio Horeb gehört. Aber ich denke, dass es wichtig ist, die Diskussion mit sachlichen Argumenten zu führen, ohne Ideologie und vor allem ohne Diskreditierung des jeweils anderen. Aber jetzt, denke ich, können wir weitergehen. Wir haben eine Hörerin aus Oberbayern, die sich auch gemeldet hat, ihren Namen nicht genannt hat. Herzlich willkommen.
Ich habe eine Frage. Ich habe eine sehr liebe Bekannte, die also ständig irgendwelche Seminare macht in Instituten des Lächelns und allen möglichen, wo also Dinge geschehen, die machen Übungen, wo man dann zum Beispiel, wenn man eine Brille hat und Probleme mit dem Sehen hat, hernach die Brille ablegen kann und die Brille nicht mehr braucht. Und also sie erzählt mir immer sehr begeistert davon, und ich habe also so meine großen Bedenken, ob das nicht auch in diese Richtung Esoterik geht. Und ich möchte ja nicht Unrecht tun, aber ich hab da also große Bedenken dabei. Wie sehen Sie das?
Herr Oesch, die Frage an Sie.
Dass jemand eine Brille benötigt oder nicht im Nahbereich oder Fernbereich, das lässt sich ja messen. Das kann man ja beim Optiker heute schon gut ausmessen lassen. Und da gibt es keine Diskussion darüber. Ob das bei manchen ist es nicht unbedingt erforderlich. Die können dann natürlich auch so sehen, so halbwegs. Aber das ist ja keine befriedigende Lösung. Aber Sie sagen ja, wenn sie noch andere Seminare mit dabei macht und so weiter, dann deutet das dann schon darauf hin. Aber man kann es ihr nicht direkt unterstellen, will ich mal sagen.
Was hat sie denn so misstrauisch gemacht?
Ja.
Ist das vielleicht deshalb, weil das so diese Institute so seltsame Namen tragen, oder was ist das?
Nein, es passieren zum Beispiel Dinge, dass Narben fast verschwinden, dass man, also wie gesagt, wenn man da reingeht und jetzt Brillenträger ist und sehr schlecht sieht, dass man hernach die Brille nicht mehr braucht und nur noch ein paar Übungen.
Ja, also es klingt nach Wunderheilung so ein bisschen.
Ja.
Ja.
Ja, also das mit den Narben, das ist ganz richtig. Das ist keine normale medizinische Behandlung, dass die Narbe dann verschwindet. Das kann nicht sein, gell? Da haben Sie ganz recht. Das deutet darauf hin, dass da andere Dinge dann wahrscheinlich auch noch gemacht werden, aber das deutet auch darauf hin, dass es sich um eine geistige Auseinandersetzung handelt. Das haben Sie schon, denke ich, richtig erkannt.
Also das geht mit Sicherheit, hat das mit christlicher Richtung nichts zu tun.
Genau, ganz genau. Ja. Genau so haben Sie es ganz richtig gesagt.
Gut. Ich danke Ihnen und begrüße nun Frau Schmitz aus Dormagen. Haben Sie auch eine Frage, Frau Schmitz?
Ja, ich habe auch eine Frage. Und zwar arbeite ich viel mit Kindern zusammen, die ADS oder diagnostiziert sind. Ja, und ich erlebe da, die dann ein Medikament bekommen, mir ist der Name jetzt entfallen, das weiß ich jetzt nicht, das Medikament, das ist Ihnen sicher bekannt. Ja, und meine Frage ist eben, die Eltern, die sich gegen dieses Medikament nun wehren und haben Angst und sagen, nein, das ist nicht gut und so weiter, die Kinder beobachte ich, die machen doch eine ganz schöne Ecke durch. Also ich habe da ein Kind, das ist unvorstellbar, wie unruhig es ist und wie es jede Minute etwas anderes tut. Und Sekunde. Und er fährt dann immer wieder Ermahnungen. Und da geht ja so viel auf der Beziehungsebene kaputt. Und das ist so traurig alles. Ja, und meine Frage ist jetzt, kann man denn ein homöopathisches Mittel dort auch einsetzen? Ist Ihnen etwas bekannt, was ich an die Eltern weitergeben könnte?
Also Frau Schmitz wird vermutlich von Ritalin sprechen, stimmt's, Herr?
Ja, ja, Ritalin ist natürlich ein Mittel, das sehr stark ins zentrale Nervensystem eingreift und dadurch die Kinder ruhig stellt. Da ist natürlich die Frage, ist das langfristig überhaupt gut? Und auch wenn die Leistungen dann besser werden, kann man das vertreten? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
Es wird ja auch anscheinend viel zu oft verschrieben, gibt es Studien.
Genau. Ne?
Dass man wirklich auch Kinder, die einfach ein bisschen sehr lebendig und quirlig sind und in der Schule deshalb stören, einfach mal ruhig stellt damit.
Ja, genau. Also interessant ist ja auch da, dass das in letzter Zeit dermaßen zugenommen hat, auch die Diagnose, sodass man sich fragen muss, hat die Erkrankung zugenommen oder hat nur die Diagnose zugenommen, sodass man es besser diagnostiziert hat. Diese Möglichkeit ist auch da. Dann das zweite große Problem ist wohl, dass die Industrie auch da etwas dahinter steckt und die Ärzte auffordert, mehr oder weniger gleich sofort das Ritalin zu verschreiben. Also ich denke, dass es auf kinderpsychologischer Ebene da eine Betreuung geben kann, die den Kindern auch gut hilft. Und zusätzlich gibt es homöopathische Mittel, die wir da auch anwenden, um das zu unterstützen.
Aber man kann nicht sagen, das und das ist das Mittel gegen ADS. Sondern man muss das dann wirklich auch mit dem Fachmann zusammen das richtige Mittel für jedes Kind suchen.
Genau, das muss man suchen. Das muss man suchen, welche Symptomatik ist da vorherrschend und danach richtet sich das. Früher hat man das halt oft auch mit einfachen Mitteln angegangen, indem man den Kindern einfach Baldrian gegeben hat. Und das ging ja in sehr häufigen Fällen offensichtlich auch.
Danke, Frau Schmitz. Also wird wahrscheinlich kein Weg daran vorbeiführen, bei jedem Kind nochmal gezielt zu suchen, was kann am besten helfen. Aber gut zu wissen, der Hintergrund, oft ist ein schweres Medikament nicht unbedingt nötig.
Ja, genau.
Wir haben nun eine weitere Hörerin aus Neuwied, Schwester Gisela. Sind Sie mit uns verbunden?
Ja.
Ja, grüße Sie.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage zu dem Globuli, ja. Und zwar haben wir eine Schwester, die hatte Anfang November einen Schlaganfall und hat dann mit dem linken Bein und mit dem linken Arm dermaßen geschlagen. Und da hat also mit der Allopathie sind wir nicht hingekommen. Und dann haben wir eine Ärztin hier, die hat Homöopathie, die hat dann dieses Hyos, fällt es mir im Moment nicht ein. Also Globuli verschwinden, ja, verordnet in der C30. Und dann nachher in der C30 anschließend Phosphoricum. Jetzt will sie mit C1000 dran gehen, weil das noch nicht ganz in Ordnung ist. Diese hohe Potenz, ist die noch annehmbar?
Ja. Also die Frage ist nicht ganz so einfach, weil wir auch festgestellt haben durch Untersuchungen, dass in einer sehr hohen Verdünnung doch nicht diese hohe Verdünnung drin ist, sondern noch Moleküle, die wir nachweisen können, in dieser Substanz drin sind, obwohl da C1000 drin draufsteht, ist da nur C30 oder sowas drin. Das ist das ist eine sehr schwierige Sache, das nachzuvollziehen, weil je nachdem, wie das Herstellungsverfahren war, kann man sagen, bei der und der Firma ist das vielleicht ein bisschen abgekürzt, ein sogenanntes abgekürztes Herstellungsverfahren, und da können diese Sachen passieren. Grundsätzlich ist das aber so, dass wir sagen, auch in der von der Vereinigung Christi Heilpraktiker, also bis C30 oder C12 eigentlich nur, ist das noch gut vertretbar. Und das, was drüber ist, das muss dann jeder selbst sehen. Aber das können wir nicht so unterstützen unbedingt.
Ich glaube, wir können auf jeden Fall auch sagen, Schwester Gisel, auch an alle Hörerinnen und Hörer, dass Sie jetzt hier nicht ganz genau die Therapien von anderen Kollegen beurteilen können. Nee. Das ist ja auf die Entfernung und einfach mal nur mit zwei Sätzen furchtbar schwierig. Da muss man wahrscheinlich jeden Fall sehen.
Genau.
Aber vielleicht die grundsätzliche Sache dazu, diese ganz hohen Potenzen, also so C1000 halten Sie, ist vielleicht auch manchmal schwierig, aber das müsste man wahrscheinlich von Fall zu Fall einfach sehen. Ja. Also wenn Sie auch Fragen stellen, müssen Sie bedenken, dass Herr Oesch jetzt nicht einfach mal im Radio Kurzverfahren die Diagnosen stellen kann. Genau. Wir haben eine weitere Hörerin. Dankeschön an Schwester Gisela nach Neuwied. Ihnen noch einen gesegneten Tag und gute Besserung auch der Mitschwester.
Jawohl, und wünsche ich auch von meiner Seite.
Und wir begrüßen noch eine Hörerin aus München. Guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Erstmal vielen, vielen Dank. Das ist eine sehr interessante Sendung. Ich wollte fragen, was könnten Sie mir empfehlen? Ich hatte ganz schwere Medikamente für die Atemwege bekommen und habe so starke Nebenwirkungen, dass die Knochen mir sehr wehtun und sehr schlecht dadurch sehe, immer noch. Und habe bis heute dann einfach gedacht, bis dieses Gift vielleicht aus meinem Körper rausgeht, dauert das vielleicht noch. Und das ist jetzt, jetzt fast ein Jahr. Und wollte keine starken Medikamente mehr nehmen, aber bin schon ein sehr interessierter für einen homöopathischen. Was würden Sie mir da empfehlen, was ich jetzt einfach mal dann anfangen könnte, dass diese ganze Kiste, was ja so schwere Medikamente waren, in die Lunge inhalieren auch müsste?
Ja, darf ich ganz kurz, die Leitung ist auch jetzt nicht so gut, man hört sie nur ein bisschen abgebrochen, aber auch da, Herr Oesch, fürchte ich, dass das...
Entschuldigung, hören Sie mich jetzt?
Gut. Ich höre Sie schon, aber ich denke mal ganz kurz nochmal da der Punkt auch. Sie haben da jetzt wirklich ein konkretes Problem. Ich denke nicht, dass Herr Oesch einfach so am Telefon jetzt mal auf die Schnelle sagen kann, was Ihnen da helfen kann. Aber Sie sind ja in München, vielleicht gibt es da, das werden wir am Ende dann nochmal nachfragen, ob es in der Gegend auch jemanden gibt, der vielleicht Ihnen da kompetent helfen kann.
Ja, aber vielleicht doch eine Antwort dazu, und zwar zur Entgiftung. Das ist ja ganz unabhängig von Ihrem besonderen Fall jetzt. Da kann man gerne mal so 8 Tage Heilerde nehmen. Gell? Das ist eine ganz normale, einfache Empfehlung. Es gibt von verschiedenen Firmen Heilerde, die können Sie in der Apotheke holen. Und die tun dem Körper gut. Die entziehen diese Gifte auf sehr gute Art und Weise durch diese Mineralien, die da drin sind.
Mhm. Gut, schon mal erster Tipp, und dann werden wir am Ende noch durchgeben, wo man auch nach entsprechenden Heilpraktikern suchen kann. Danke Ihnen nach München und auch Ihnen gute Besserung. Und Herr Altenburger aus Radolfzell ist jetzt bei uns auf Sendung.
Ich habe noch eine Frage nachzuschieben zu den homöopathisch hochdosierten Mitteln. Ich habe da leider eine Minute lang die Sendung nicht mitbekommen, weil der Postbote gerade kam.
Gut, wir werden hören, ob das da gerade beantwortet wurde.
Die eine ist zu den hochpotenzierten Mitteln. Sie haben dazu Stellung genommen. Ich habe, wie gesagt, eine Minute nichts mitbekommen. Und zwar, wenn man jetzt mal die ganz hochpotenzierten nimmt, D10 bis D20. Inwieweit wurden da stichhaltige und wirklich tragende Untersuchungen gemacht? Hinsichtlich Placebo-Effekt. Der Placebo-Effekt ist ja nachgewiesen. Und ich persönlich glaube mehr an diesen Placebo-Effekt als an diese Hochdosierung. Gibt es wissenschaftliche Studien, die wirklich gründlich sind, die das mal untersucht haben, ob das nicht nur dieser, ich glaube dran, und dann kann der Glaube auch Berge versetzen. Das wäre die erste Frage. Und die zweite schiebe ich nach.
Die zweite Frage auch noch.
Ja, und dann genau. Rechtfertigt für dieses Nichts, was in den hochdosierten Mitteln drin ist, diese exorbitanten Preise, die da zum Teil genommen werden.
Mhm. Okay, das ist dann die Frage, ist da ein Nicht drin, Herr Oesch?
Ja, also die Hochpotenzen, die haben natürlich auch ihre Studien, das ist völlig richtig. Und diese Studien sind auch bei einer D200 doch so deutlich, wir sagen dazu in der Medizin signifikant, also das heißt, dass das deutlich über dem Wert ist, der dem Placebo-Wert entspricht. Also so und so viele Leute werden behandelt, wollen wir sagen, gegen Husten oder so. Und dann kriegt die eine Gruppe eben Placebo, eben gar nichts, und die andere kriegen diese D200, und dann wurde festgestellt, dass die D200 bekommen haben, wesentlich besser und kürzer abgeschnitten haben damit. Also das sind ganz normale Verfahren, die man heute da durchführt und die auch nicht mit irgendwelchen obskuren Dingen da zu tun haben. Warum das jetzt in dem einen Fall mal so funktioniert hat und bei dem anderen Fall wieder nicht, da haben Sie schon recht, das hat auch mit dieser Selbstheilungskraft des Körpers zu tun, die ich ja am Anfang schon gesagt hatte. Das ist das Entscheidende, dass Gott uns so geschaffen hat, dass unser Körper selbst auch in vielen Dingen sich selbst helfen kann. Also das, denke ich, wird dabei nochmal deutlich. Und man braucht nur einen kleinen Anstoß, so um das nochmal auch zu klar zu machen. Es braucht oft für den Körper einen kleinen Anstoß und dann tut er die Heilung einleiten.
Sie haben ja eben auch diese starke Verdünnung, das mit die Wirkung im Bodensee auf den Aal angesprochen. Genau. Das heißt, selbst etwas, was für uns nicht messbar ist, war für dieses Tier noch messbar.
Ja, genau.
Das heißt, selbst wenn wir irgendwo ein Nicht sehen, muss es nicht heißen, dass da ein Nichts ist, sondern vielleicht sind unsere Messinstrumente noch nicht gut genug, um da was zu messen.
Ja, das ist sicher. Die sind ja immer besser geworden. Das haben Sie ein gutes Beispiel Also wollen wir sagen, vor 30 Jahren war das gar nicht möglich, so eine Verdünnung von D20 oder so festzustellen. Das war unmöglich, gell? Hm. Heute werden ja Millionstel, gibt ja so ein PPM, also Millionstel Parts per Million in der Luft und so weiter wird gemessen, und da können Sie sich vorstellen, was das für eine Verdünnung alles ist. Gell?
Und das heißt, das hat man auch auf diese homöopathischen Mittel angewandt, diese Messmethoden?
Ja, natürlich. Mhm. Mhm.
Und hat das dann auch nachgewiesen, da ist doch noch was da?
Ja, genau. Mhm.
Dankeschön für diese Frage, grundsätzliche Frage, die wahrscheinlich viele bewegt, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Ich denke, werde jetzt Sie bitten, liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, es haben viele angerufen und das würde wahrscheinlich auch ganz lebendig zu einzelnen Punkten noch weitergehen, aber wir haben doch noch ein bisschen Grundsätzliches auch noch mit Herrn Oesch zu besprechen. Es gibt ja so viele verschiedene Heilmethoden und wir wollen insgesamt auch noch ein bisschen erfahren, wo Sie kritische Anmerkungen haben und wo Sie sagen, nein, das ist ein Mittel, das verwende ich mit gutem Gewissen und mit gutem Erfolg seit langen Jahrzehnten. Es hat ein Hörer zum Beispiel die Frage gestellt, was ist mit Shiatsu? Hat das irgendwelche? Ist das bedenklich, unbedenklich?
Also es ist ja kein direktes Medikament oder kein direktes Heilmittel, sondern mehr so eine Übung. Und insofern tut die uns nicht so da tangieren. Gell? Also das Shiatsu als Methode, um sich zu entspannen und so weiter, da sehen wir an sich kein grundsätzliches Problem. Man muss dann nur aufpassen bei diesen ganzen chinesischen Dingen, dass sie dann nicht mit anderen Dingen wieder vermischt werden, gell? Mhm. Und mit esoterischen Dingen dann gefüllt werden. Zum Beispiel, wenn man Meditation anschließt oder solche Sachen.
Also Meditationen, die dann irgendwelche Energiezentren belegen, dann wo dann Energien einströmen, von denen man nicht mehr genau weiß, woher die kommen.
Ja. Dieses ganze sogenannte Energiemodell ist sowieso in Frage zu stellen, zumal das sogenannte Qi in der Akupunktur spielt das auch eine Rolle. Und ein Professor, der auch Sinologe ist, der also auch mit Chinesisch sich auskennt, wir kennen uns ja nicht alle sonst so mit Chinesisch aus, und der hat gesagt, das heißt nur sauerstoffreiche Energie. Mhm. Also das heißt nur, wenn jemand... das wissen wir ja auch in den Geweben und so weiter, wenn jemand Schmerzen und Dings hat und der Sauerstoffgehalt in der Lunge oder in anderen Organen lässt nach, dann ist das ein sehr bedenklicher Zustand. Und das haben die Chinesen wohl auch erkannt und haben dann dieses Qi, diesen Energiefluss, eigentlich als Sauerstofffluss verstanden. Mhm. So ist das da erklärt worden und ich denke, so wird es auch richtig sein.
Sie haben die Akupunktur angesprochen, verwenden Sie das auch?
Ja, wir machen auch Akupunktur. alle die Kollegen mal mehr, mal weniger. Das hat sich in vielen Dingen sehr gut bewährt und da gibt es ja große Studien, besonders auch in den Gelenken, Kniegelenk und Hüftgelenkbeschwerden. Das wird ja auch von den Krankenkassen schon bezahlt, weil das da wirklich sich gut bewährt hat bei Arthrosen und bei anderen Erkrankungen.
Da aber auch, es hat sich bewährt durch die Wirkung und Sie sehen aber grundsätzlich auch kein Problem.
Nein, kein grundsätzliches Problem. Nachdem also diese Erklärung, besonders das Qi, ist ja keine magische Erklärung, sondern es ist ja eine Erklärung, die aus der Medizin herauskommt. Und damit, denke ich, kann man das gut verstehen. Dann versteht man auch die sogenannte Pulsdiagnostik. Die wurde ja als Grundlage immer angewendet bei der Akupunktur. Und da sieht man, dass das mit dem Gefäßsystem zu tun hat. Und da sehe ich eine Einheit, die man gut erklären kann.
Wir haben wirklich, ich habe es ja ganz am Anfang schon mal erwähnt, diese Riesenfülle an Praktiken, die heute so im Umlauf sind und der eine schwört auf die eine, der andere auf die andere. Gibt es da welche, vielleicht ist es schwierig zu sagen, also man kann unmöglich diese ganze Fülle jetzt behandeln, aber vielleicht nennen Sie doch mal ein paar von denjenigen, die jetzt sehr beliebt sind, die Sie für bedenklich halten und erklären uns vielleicht auch mal noch warum. Sie haben da ganz am Anfang auch mal Bachblüten genannt.
Genau. Also bei den Bachblüten, da steckt dahinter die sogenannte Selbsterlösung und diese Blüten von verschiedenen Bäumen haben nicht diese Wirkung, die der Bach dem zuschreibt. Die sind ja meistens im psychischen beziehungsweise vom Englischen her abgeleitet im Character-Bereich. Das heißt also so, wie man sich so gibt und so weiter. Und darauf sollen die Einfluss nehmen. Das hat ja mit Medizin in dem Sinne gar nichts zu tun. Und insofern zum Beispiel bei Ängsten oder bei da nimmt man diesen die Blüte, bei der Sache nimmt man, bei Zittern nimmt man die Blüte und so weiter. Da sehen wir von der Naturheilkunde, von der Volksheilkunde her keinen Zusammenhang. Es gibt eine sogenannte Gemma-Therapie im französischen Bereich, wo man die Knospen von Bäumen dann als Heilmittel verwendet. Das ist eine nachvollziehbare und gute Methode. Aber diese Baumblüten, die haben in der Volksheilkunde und in der Naturheilkunde eigentlich keine besondere Bedeutung. Und das hat Bach dann als Grundlage genommen und dann hat er noch Quellwasser dazu genommen aus seinem Bereich und so weiter. Das ist keine medizinische und keine naturheilkundliche Hintergrund. Das können wir so nicht sehen.
Und welche von den heute sehr gebräuchlichen Methoden sehen Sie auch eher noch kritisch?
Ja, also da nochmal ganz kurz dazu, die sogenannten Notfalltropfen, die lehnen wir ab. Die lehnen wir aus medizinischen Gründen ab. Die Notfälle sind sehr unterschiedlich. Der eine hat einen hohen Blutdruck, der nächste hat einen niedrigen Blutdruck. Also das kann man nicht alles auf eine Sache kehren.
Notfalltropfen kommen woher?
Die sind Bachblüten.
Das
gehört zu den Bachblüten. Mhm. Ja, also das, da sehen wir keinen Zusammenhang und wir lehnen das auch ab.
Mhm. Ja. Und welche sonstigen Verfahren sehen Sie auch, bestufen Sie eher als gedenklich ein?
Die Geistheilung ist ja klar, das ist auch ein ganz anderer Bereich, das ist ja ganz eindeutig. Dann den Heilmagnetismus nach Mesmer, den lehnen wir auch ab. Da sind auch geistige Dinge mit im Spiel. Dann die sogenannte Psychokinesiologie, die muss also unterschieden werden von der normalen Kinesiologie, die auch eigentlich so erfunden wurde von dem Goodhart, von einem amerikanischen Chiropraktiker, der die erfunden hat. Und die bezogen sich auf verschiedene Muskeln und so weiter. Und die werden auch in amerikanischen oder auch in deutschen Kliniken und so weiter, wird das in der richtigen Weise verwendet. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Dann Reiki ist natürlich auch sehr bekannt und wird auch sehr viel verwendet. Ist auch eine geistige Heilweise und ist mit unserem Glauben nicht zu vertreten. Die Leute werden da in verschiedene Dinge hineingezogen, auch in geistige Ebene hineingezogen, durch verschiedene Stufen, die es da gibt, die wir ablehnen. Das halten wir für sehr gefährlich sogar.
Das Pendeln haben Sie auch erwähnt?
Pendeln habe ich auch schon, jawohl. Kurz. Die Pendeln hat mit Zukunftsdingen immer zu tun. Es wurde ja im Krieg gependelt über Bilder und so weiter. Das sind alles Aussagen, die man so nicht machen kann.
Ich meine, es gibt ja Leute, die pendeln, aber auch, ich habe zum Beispiel einen Fall gehört von einer Bekannten, wo ein Kind eine Allergie hatte und es fand sich nicht heraus, wogegen das war. Und dann wurde irgendein Obst dann mal von irgendeinem Heilpraktiker ausgependelt und dann plötzlich hieß es, das ist es. Und das war es dann auch. Es ist die Frage, ich meine, die Erklärung, die diese Bekannte sich dann gab, war, vielleicht hat auch tatsächlich, gibt es da irgendwelche Energieströmungen, die wir auch so vielleicht mit unseren Instrumenten nicht messen können, die das Pendel aber wahrnimmt?
Nee, das sind ja fein, Pendel hat man ja in der Hand. Also das sind ja feinmotorische Verhaltensweisen, die man, wenn man einfach eine Schnur in die Hand nimmt, ohne dass man an irgendetwas denkt, aber dabei wird ja geistig praktisch ein Prozess ausgelöst, nämlich es soll über Ja oder Nein etwas ausgesagt werden und da muss man sich fragen, wen kann man da fragen, der Ja oder Nein beantwortet. Und da muss man sagen, da geht es wohl doch in eine geistige Ebene hinein und so sehen wir das auch.
Also so ist die Gabe der Unterscheidung dann auch wirklich immer wieder gefragt.
Ja.
Mhm. Welche Naturheilverfahren verwenden Sie denn persönlich jetzt nach Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung mit, was würden Sie sagen, mit Erfolg, wenn das der richtige Ausdruck ist?
Natürlich, dadurch, dass ich sehr viele verschiedene Methoden anwende, aber auch die Kollegen natürlich sehr häufig verschiedene Methoden anwenden. Da geht es über die Chiropraktik, was ich schon gesagt habe, über Injektionstherapie.
Können Sie kurz noch erklären, was Chiropraktik ist? Sie haben es anfangs schon mal gesagt, vielleicht weiß nicht jeder, was das ist.
Ja, also Chiropraktik ist die Methode, die besonders an der Wirbelsäule die Wirbel, die nicht in der richtigen Richtung sind, wieder in die richtige Richtung bringt durch entsprechende Druck- und Zugmethoden und die ein Arzt Palmer entwickelt hat. Und diese Methoden, die wir verfeinert haben und dann auch im jahrelange Entwicklung dann verbessert haben und die wenden wir an. Das bezieht sich dann auf die Halswirbelsäule, es bezieht sich auf die Brustwirbelsäule und auf die Lendenwirbelsäule oder auch auf entsprechende Gelenke wie Schultergelenk und so weiter.
Mhm. Die Homöopathie haben Sie eben auch selbst schon genannt, dass Sie auch damit arbeiten. Vielleicht da aber noch einmal der Hinweis, weil das eben vielleicht auch falsch verstanden werden konnte, dass Homöopathie durchaus auch Nebenwirkungen haben kann. Es gibt ja viele Leute, die haben da ihren Schrank voll und nehmen dann bei dem einen Wehwehchen das und bei der nächsten Krankheit jenes. Kann das auch problematisch werden?
Das kann problematisch werden. Also die Nebenwirkungen, die sehen wir auch. Teilweise nehmen wir die in Kauf. Also wenn ich zum Beispiel bei Ischias oder bei Lumbago, also bei Beschwerden im Lendenwirbelbereich, wenn ich da bestimmte homöopathische Injektionen mache, dann sage ich den Patienten, das kann sein, dass das ein, zwei Tage jetzt noch mal ein bisschen mehr wehtut. Das heißt also, die Reaktion, und darum geht es ja in der Homöopathie, was ich schon gesagt habe, die Reaktion wird angeregt. Und dabei kann es sein, dass das erst ein bisschen eine überschießende Reaktion gibt. Und da muss man auch bei dem einen oder anderen Medikament dann immer aufpassen und man muss dann darüber Bescheid wissen. Deswegen ist es so, wenn man einfach von jemand Bekannten dann die Tropfen mitnimmt oder so, da muss man etwas aufpassen. Das kann auch mal verkehrt sein.
Gut, dann haben Sie jetzt ein paar Methoden genannt. Noch wäre die Kräuter, vermute ich einmal, sind sicher die älteste.
Ja, die älteste und für uns auch mitentscheidendste. Also für mich auch in der Therapie. Ich versuche erstmal zu sehen, ob ich dafür einen Tee zur Hilfe den Patienten verschreiben kann oder ob ich paar Kräutertabletten ihnen geben kann. Und dann kommen erst die anderen Methoden. Und wir nehmen in der sogenannten auch sehr viele Mineralien zu uns, gell, und verschreibe ich dann Magnesium und Calcium, sehr wichtige Dinge, die für unser Leben ja entscheidend sind und deswegen, oder Eisen oder Jod oder je nachdem.
Also viele Mittel, die die Natur uns auch liefert, dann einfach in ihrer Reinform.
Ja.
Gibt es noch irgendetwas Wichtigeres, was Sie erwähnen wollten da in diesem ganzen Spektrum?
Ja, also wir haben dann auch teilweise Geräte. Ich arbeite jetzt seit einigen Jahren mit dem sogenannten Lasergerät, also mit Licht. Und das hat sich sehr gut bewährt. Bei vielen Erkrankungen, bei denen ich vorher so nicht mehr weitergekommen bin, ist das mir eine große Hilfe geworden. Dann nehmen wir Magnetfeldtherapie, ist vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt. Dafür habe ich auch ein entsprechendes Gerät. Das hat sich auch super gut bewährt. Bei manchen Erkrankungen, die man, wo eine Operation erforderlich ist, wie zum Beispiel beim Karpaltunnel, ist immer noch eine gute Hilfe mit diesen Geräten zu bekommen.
Mhm. Also man sieht, Sie haben ein wirklich weites Spektrum an Möglichkeiten, ja, auch zu behandeln, auch Möglichkeiten, mhm, die in der Schulmedizin kaum bekannt sind zum Teil.
Ja.
Wie sehen Sie das denn? Bei Ihnen kommen bestimmt viele Menschen an, die jetzt, sagen wir mal, Stresssymptome haben oder einfach großen Belastungen ausgesetzt sind. Manchmal kann ich mir vorstellen, ist auch die Abgrenzung zum Seelsorgebereich gar nicht so einfach. Wie gehen Sie damit um?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch in der Praxis natürlich dauernd, wenn man sagen, angewendet werden muss. Bei seelsorgerlichen Problemen, wenn ich das erfassen kann, dass jemand durch den Tod eines Angehörigen oder so ein schweres Leid zu tragen hat, dann werde ich versuchen, ihm auch etwas von der Auferstehung, die Jesus für uns, die uns Jesus versprochen hat, wenn wir an ihm glauben, etwas davon zu erzählen, dass ich ihm sage, die Auferstehung ist nicht irgendwie auf dem Papier oder steht nur in der Bibel, sondern das ist eine Zusage, die Jesus uns ganz persönlich gibt. Und das darf dann derjenige auch persönlich annehmen, dass das so ist, dass wir dann, wenn wir ihm vertrauen und ihm das Vertrauen schenken, dass wir dann auch durch den Tod in das Leben gehen. Und das sage ich Ihnen dann schon. Oder sag ihnen auch mal, da kannst du mal der Bibel lesen. Jetzt vor kurzem habe ich auch jemandem gesagt, 1. Korinther 15, das liest du mal in der Bibel und dann wirst du sehen, wie dich das tröstet. Mhm. Und dann kriegt der Patient noch zusätzlich vielleicht Passionsblume oder so, die auch beruhigend wirkt, und so funktioniert das.
Das heißt, das geht so ein bisschen ineinander über.
Geht ineinander über.
Und
ja,
manchmal spricht dann auch wahrscheinlich der Christ Dieter Oesch mehr als der Heilpraktiker. Genau.
Ja.
Und so geht das auch bei Ihnen dann ineinander über, so wie es bei den Patienten auch ineinander,
ja,
übergeht.
Ja.
Wir haben ja in der katholischen Kirche auch Sakramente wie die Eucharistie, mhm, Beichte, mhm, Krankensalbung,
genau,
und so.
Mhm.
Wenn es jetzt um einen Katholiken geht, kann das dann auch eingebunden werden.
Ja, natürlich, genau. Die Vergewisserung, dass der Nähe Jesu, das ist ja in den Sakramenten, auch in der Eucharistie, das wesentliche Merkmal, dass wir das wissen, dass Gott bei uns ist und dass Jesus bei uns ist. Und das ihnen zu vermitteln und zu sagen, das ist eine Hilfe, das ist eine große Hilfe.
Mhm. Ja. Sie haben es eben auch schon mal kurz erwähnt. Es geht aber nicht darum, dass jetzt jedes körperliche Leid einfach beseitigt wird. Wir haben ja im Christlichen, wie in keiner anderen Religion und Weltanschauung, auch diesen tieferen Sinn von Leid und Tod. Es geht ja nicht darum, das dann zu vermitteln, dass der Mensch, der körperlich heil ist, dann auch wirklich der ganz heile Mensch ist, sondern manchmal kann man auch körperlich ganz unheil sein und trotzdem ganz heil.
Genau. Ja, da gibt's ja gute Beispiele dazu. Auch Paulus ist ja selbst ein Beispiel dafür, der ja auch sein Pfahl im Fleisch, so wie es übersetzt wurde, behalten hat. Vielleicht ein Ischias oder so, den nehme ich an, weil die Leute das auch wie so Pfahlschmerzen beschreiben. Und das musste er behalten. Und dann sagt ja Jesus zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Und so ist das bei vielen Patienten, die ich auch erlebt habe, die schwere Krankheiten getragen haben, wo man als Gesunder durchstaunen kann, wie das möglich ist. Und das, denke ich, ist möglich, weil Gott ihnen diese Kraft dazu gibt.
Jetzt kommen wir dann zu der alles entscheidenden Frage, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, also eigentlich würde ich gerne auch in dieser Richtung etwas versuchen, oder wir würden als Familie gerne noch jemanden finden, der zusätzlich zum Kinderarzt einfach nochmal mit natürlichen Heilmethoden sich auskennt. Wie findet man einen vertrauenswürdigen Heilpraktiker? Da gibt es auf der einen Seite Ihre Organisation, die Vereinigung Christlicher Heilpraktiker, die findet man auch im Internet. Da gibt es auch Listen im Internet. Wir werden das auch beim Hörerservice hinterlegen. Und ich sage jetzt einfach nochmal, vielleicht sagen Sie nochmal ganz kurz die Internetseite.
Ja, also www.vc, www.chp.de. Da können Sie gerne auch andere Fragen oder andere Heilmethoden und so weiter, wie Bioresonanz und so weiter, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben. Genau. Und da können Sie nochmal unsere Beurteilung davon dann nachlesen.
Ja. Und dann ist die Frage, da kann man also finden, wer bei Ihnen mitorganisiert ist, wenn sich nun keiner aus Ihrer Vereinigung in erreichbarer Nähe befindet. Die Kriterien für einen Laien haben Sie kurz genannt. Am besten fragt man erst einmal, wes Geisteskind dieser Mensch ist.
Das ist ganz wichtig. Das halte ich für ganz wichtig. Gell? Und dann natürlich auch die Empfehlung von anderen Bekannten und so weiter, die dann sagen, ja, ich bin bei dem gewesen und er hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Und ich denke, dass das auch wichtig ist, dass man nicht einfach zu einem Therapeuten gehen sollte, ohne dass man sich auch bei anderen oder so erkundigt hat.
Ja, oder man kann vielleicht auch mal nachfragen, welche Methoden wendet er an und dann mal gegenchecken bei Ihnen, was halten Sie davon?
Das geht alles.
Ja. Und dann auch noch eine weitere wichtige Frage, lässt sich das alles finanzieren? Es geht ja so, den Heilpraktikern eilt ja ein wenig der Ruf voraus, dass das doch einfach eine etwas teure Angelegenheit werden kann. Ist das so?
Das ist eigentlich normalerweise nicht so. Also meine Honorare, die halten sich in Grenzen. Das habe ich auch extra immer so gemacht. Manche Honorare sind auch ziemlich hoch. Dann muss man wieder sehen, wie lange dieser Kollege und die Kollegin sich da mit einem beschäftigt. Also wenn jemand eine Stunde oder anderthalb Stunde in der Behandlung ist, dann ist das klar, das kann dann nicht für 20 Euro sein. Gell? Mhm. Insofern muss man dann auch ein bisschen sehen, wie weit der Aufwand immer ist. Gell?
Mhm. Also Sie sagten, es gibt auch private Kassen, die etwas finanzieren. Man kann auch Zusatzversicherungen abschließen.
Ja, auch sehr viele Patienten von mir haben natürlich auch Zusatzkassen. Und meine Frau tut dann alles genau auflisten. Da muss dann nach den entsprechenden Gebührenordnungen vorgegangen werden. Und dann ist das gut bezahlbar.
So, dann werden wir sehen, vielleicht hat der eine oder andere, möchte den Versuch dann auch doch auch mal unternehmen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Oesch, auf jeden Fall, dass Sie uns schon mal so zu Grundsatzfragen auch in dieser Sendung Rat geben konnten, aus Ihrem wirklich langjährigen Erfahrungsschatz. Sie sind 70 Jahre bald alt und sind schon so lange, für über 40 Jahre in diesem Bereich tätig. Da sammelt sich natürlich einiges an Erfahrung an. Vielen herzlichen Dank Ihnen dafür, dass Sie bei uns jetzt mit dabei waren.
Ja, ebenso. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, auch im Namen der Vereinigung Christi Heilpraktiker, dass Sie uns diese Möglichkeit gegeben haben, Sie zu informieren über unsere Arbeit.
Danke. Wie gesagt, mehr gibt es im Internet. Wir hinterlegen gerne die Daten der Vereinigung Christlicher Heilpraktiker beim Hörerservice. Den können Sie erreichen unter 08323. 96 75 110, 08323 96 75 110. Und ich darf mich nun von Ihnen verabschieden. Am Mikrofon war Gabi Fröhlich. Wir wünschen Ihnen allen einen gesegneten Tag noch.